Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Das Datum habe ich noch nicht genannt, heute ist Dienstag, der 8. Oktober und das bedeutet, dass es Zeit für Carbon und Laktat ist. Vielleicht ein bisschen ungewohnt, meine Stimme hier als erstes zu hören. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und ich habe heute das Vergnügen mit meinem Kollegen.
Jan Grüneberg, moin.
Hallo Jan, du warst ja schon ein paar Mal dabei in letzter Zeit.
Ich war ein paar Mal dabei in letzter Zeit und ich freue mich auch in Abwesenheit der Chefs heute mit dir hier über Triathlon reden zu können.
Da freue ich mich auch sehr drauf. Wir haben einiges zu besprechen, würde ich mal sagen, vom vergangenen Wochenende vor allem. Und ja, da können wir gerne direkt reingehen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, wir fangen mit den kürzeren Distanzen einmal an.
Genau,
ne?
Wir hangeln uns da so von kurz nach lang nach vorne.
Genau. Ja, ich starte mal direkt mit der News rein. Nina Eim hat gewonnen in den Weltcup in Rom, jetzt schon das zweite Jahr in Folge.
Nicht
ganz so gute Bedingungen. Es war viel Regen und auch viele Stürze. Ja, das hat sie aber kalt gelassen. Sie hatte da keine Probleme und ja, wie gesagt, den zweiten Weltcup jetzt für sie, also zweimal in Rom gewonnen. Und bei den Männern gab es auch noch fast eine deutsche Podiumsplatzierung.
Genau, für Henry Graf wäre fast sein erstes Weltcup-Podium gewesen, hat er knapp verpasst als Vierter, echt nur wenige Sekunden. Das, ja, da mache ich mir keine Sorgen, dass das irgendwann wahrscheinlich relativ zeitnah der
es
Fall sein
wird.
Es
bahnt sich an.
Genau. Stell dir vor, du machst einen Wettkampf in Italien und dann regnet's.
Ist schon bitter, oder? So, aber ich weiß nicht, wie das im Oktober aussieht in Italien. Naja. Da ist wahrscheinlich jetzt auch schon Herbsteinbruch, aber ja. Und dann auch nur noch eine Sprintdistanz.
Ja.
Also eine schöne Sprintdistanz nach Italien und dann regnet es noch.
Maximal ärgerlich. Trotzdem Glückwunsch an der Stelle an Nina Eim, dass sie das gemeistert hat und sich davon nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Um das noch vollständig zu machen, Alissa König aus der Schweiz ist Zweite geworden und Jolien Vermeulen aus Belgien ist Dritte geworden. Bei den Männern hat gewonnen der Franzose Yannis Seguin, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, wie der Name wohl ausgesprochen wird. Ich hoffe, es war korrekt. Genau, der hat gewonnen vor Luke William aus Australien und Baptiste Passmar ebenfalls aus Frankreich und eben Henry Graf Platz 4.
Genau. Dann
wären wir damit schon durch, kurz und knackig einmal der Vollständigkeit halber auf die deutschen Ergebnisse eingegangen und wir müssen natürlich über den Ironman Barcelona reden, wenn
ja,
wir schon dabei sind.
Auf jeden Fall und nicht nur ja, über das Rennen, sondern vor allem über den ersten Ironman und Langdistanzsieg von Jan Stratmann.
Genau.
Der Ironman Barcelona war seine dritte Langdistanz insgesamt. Er hat ja schon im vergangenen Jahr den Ironman Portugal gemacht.
Vor ziemlich genau einem Jahr.
Hatte da auf der Laufstrecke ziemlich zu kämpfen, glaube ich, auch mit verpflegungstechnisch und Magenproblemen.
Ja, alles war da nicht so.
In Rot ein richtig starkes Rennen gemacht, ist da Vierter geworden, Podium knapp verpasst. Jetzt hat er es nach ganz oben geschafft bei seiner dritten Langdistanz und den Nizza-Slot fürs nächste Jahr geholt.
Genau, also ich würde mal sagen, eine sehr, sehr steile Lernkurve, wie du schon gesagt hast, in Portugal im vergangenen Jahr, das war auch erst sehr, sehr vielversprechend und beim Laufen, das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal eine Langdistanz gemacht hat, dass es da eben eigentlich erst richtig losgeht, so nach ein paar Kilometern. Das hat auch Jan Stratmann da zu spüren bekommen. Das lief jetzt auf jeden Fall deutlich besser. Nach 7 Stunden 28 und 25 Sekunden war der junge Mann im Ziel.
Ja, ich glaube, auf die Strecke gehen wir später nochmal ein, aber man kann schon sagen, dass diese Zeit die schnellste Zeit eines deutschen Athleten bei einem Ironman jemals ist.
Denkt man gar nicht so, finde ich. Da hätte ich jetzt gedacht, dass da andere irgendwie schon mal schneller gewesen sein müssen.
Ja, es ist also schon schnell, aber ich glaube, diese 7 Stunden 30 Marke wurde noch gar nicht so oft unterboten bisher. Also ich glaube, man kennt es nur von Jan Frodeno und seinem Tri-Battle Royale, dass er da deutlich drunter war.
Ja.
Aber auch zum Beispiel Patrick Lange hat eine Bestzeit von 7 Stunden 30 und ein paar zerquetschten. Also so stark unter dieser Schallmauer waren wirklich noch nicht viele Athleten.
Ja, finde ich echt spannend. Wie gesagt, auf die Strecke gehen wir später auf jeden Fall noch ein. Platz 2 hat belegt Wilhelm Hirsch. Auch für ihn erst die zweite Langdistanz. Die zweite auch gleichzeitig in diesem Jahr. Der ist nämlich in Frankfurt gestartet. Auch da super starkes Rennen gemacht und dann beim Laufen eingebrochen und 20. geworden am Ende. Jetzt kann man die Null wegnehmen, Platz 2. Und die beiden, die haben sich auch abgesprochen, wie mir Jan Stratmann erzählt hat. Die beiden Coaches waren nämlich zusammen an der Strecke auch unterwegs. Also Mario Schmidt-Wendling, Coach von Wilhelm Hirsch, und Björn Geßmann, Coach von Jan Stratmann. Die verstehen sich auch ganz gut. Das stelle ich mir einen sehr witzigen Nachmittag, ehrlich gesagt, vor, wenn die zusammen unterwegs sind. Genau, und die beiden Athleten, die haben einfach ein sehr ähnliches Stärkenprofil, kommen vorn aus dem Wasser, können stark Radfahren und haben sich da entschieden, die Gruppe gar nicht erst entstehen zu lassen.
Taktisch klug.
Also. Ja, auf jeden Fall. Also wer kann, der kann. Ich habe ein paar Leistungsdaten mir von Jan Stratmann rausgeschrieben. Also er hat selbst geschrieben, er ist fast 400 Watt in den ersten 5 Minuten gefahren, um eben die Lücke ganz nach vorn zu schließen, wo dann Wilhelm Hirsch gefahren ist. Zudem hat er dann aufgeschlossen. Dann sind die beiden im legalen Abstand eben von den anderen weggefahren. Das war aber in der ersten Radrunde auch eine Wattzahl von 320 Watt. Also das muss man erstmal hinkriegen.
Sind das schon fast 73 Werte?
Ja, hat er auch gesagt, dass es eher so in diese Richtung ging. Wir haben dann auch so ein bisschen über sein Training gesprochen, dass eben diese Ironman-spezifischen Intervalle und diese Intensität, dass ihm das immer leichter fällt und es eben gerade in dem Rennen auch schon eher Richtung 73 ging, nur dass eben diese Spitzen ausgeblieben sind. Oh. Genau, insgesamt war es dann eine Leistung von um die 300 Watt auf der Langdistanz. Schnellster Radsplit von 3 Stunden 57, wenn ich richtig bin. Aber wie gesagt, über die Strecken sprechen wir später noch. Und beim Lauf, ich habe das Rennen so ein bisschen im Ticker nur verfolgt, es wurde leider nicht übertragen und da habe ich mir zwischendurch echt gewünscht, schade, dass ich das jetzt nicht gucken kann. Das war echt extrem spannend. Also mit ganz, ganz kleinen Lücken zwischen Stratmann und Hirsch, teilweise nur so 20 Sekunden und dann wurde es wieder größer, dann wurde es wieder kleiner und so weiter. Und Jan meinte in unserem Gespräch auch, dass er zwischendurch schon dachte, naja gut, dann werde ich jetzt hier heute Zweiter, auch gut. Und dann ist es ihm eben gelungen, da noch wegzulaufen, weil Willi Hirsch beim Laufen ein bisschen gestruggelt hat, aber sich den zweiten Platz nicht hat nehmen lassen.
Ich habe das Rennen auch so ein bisschen im Live-Ticker verfolgt und die waren ja eigentlich auf dem Rad noch zu dritt, also Jan, Wilhelm und dann war ja noch Josh Lewis dabei, genau, aus Großbritannien. Da habe ich eigentlich gedacht, dass der vielleicht auch noch ein Wort um den Sieg mitsprechen kann, aber der ist dann leider nicht ins Ziel gekommen. Hm. Das wäre dann wahrscheinlich so ein Dreikampf, wäre dann noch ein bisschen spannender gewesen.
Ja, klar, man kann nicht alles haben.
Ja, das auf jeden Fall. Schön, also du hast gesagt, schön wäre es natürlich auch, wenn es übertragen worden wäre, aber es war nicht Teil der Pro Series, also keine Live-Übertragung bei diesem Rennen. Aber schon wie erwähnt, die schnellste Zeit eines Deutschen bei einem Ironman. Der Slot für Jan Stratmann, der Slot für Wilhelm Hirsch für nächstes Jahr für Nizza. Bei Wilhelm Hirsch kann man natürlich auch sagen, richtig starke Verbesserung jetzt auch von Frankfurt. Voll, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch so ein Name, den noch nicht so viele auf dem Schirm haben, den wir vielleicht selbst noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten.
Nee, also der ist immer mal wieder so in Erscheinung getreten, aber jetzt nicht so bei den ganz, ganz großen Rennen.
Genau, hat im vergangenen Jahr auch schon 3 Siege eingefahren beim Ironman 73 Gdynia, beim Ironman 73 Posen und den Ibiza Half Triathlon hat er gewonnen. Also quasi das Pendant zur T100 Series, könnte man sagen. Genau, spielt sich vielleicht mit diesen Leistungen auch so langsam in Richtung Wildcard für eine T100.
Kann auf jeden Fall sein. Jan Stratmann, der hatte ja eine Wildcard für London für T100. Das war relativ kurz nach Rot. Da hat er mir erzählt, dass er da einfach noch nicht erholt war. Ich will davon aber gar nicht so viel erzählen. Das ganze Interview könnt ihr bei Triathlon Plus euch durchlesen. Aber darüber hat er erzählt. Er wird aber in diesem Jahr kein Rennen mehr machen. Auch für Las Vegas hätte er eine Wildcard haben können, aber hat die nicht angenommen, weil jetzt ist Feierabend für dieses Jahr.
Irgendwann reicht's auch, ne? Also
ja,
er hat auch schon genug Rennen gemacht in diesem Jahr.
Auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Ich habe ein Rennen gemacht.
Ich habe kein Rennen gemacht.
Oder keins. Ja, irgendwann ist doch auch mal gut.
Ja, und vor allem, wenn du 2 Langdistanzen machst als Athlet, der vorher noch nie so wirklich auf der Langdistanz unterwegs war, dann reicht es auch irgendwann.
Voll,
und
das ist echt,
ich sag mal, durch die 73 WM, weil die so spät ist in Neuseeland, ist die Saison ja auch irgendwie schon ein bisschen künstlich in die Länge gezogen.
Ja.
Sonst war zu diesem Zeitpunkt, vielleicht war in der Woche jetzt im vergangenen Jahr noch Hawaii.
Ja, genau, und dann war die Saison war ja eigentlich so durch.
Vorbei. Also eigentlich ein taktisch kluger Zeitpunkt, jetzt um in die Offseason zu gehen. Und er hat ja auch gesagt, um jetzt noch ein einziges Zitat aus diesem Interview zu nennen, ohne zu viel zu verraten, dass der Reiseaufwand und die Kosten dann halt auch nicht, also im Verhältnis stehen würden.
Ja, genau. Das würde ich mir auch sehr gut überlegen, ob ich da hinfliege, wenn ich überhaupt in der Situation wäre. Naja, Nizza-Quali bei beiden eingetütet auf jeden Fall. Damit sind das 2 von 3 deutschen Athleten, die schon für die WM nächstes Jahr qualifiziert sind. Zum dritten kommen wir auch später noch. Ja, Nizza-Quali, das war das erklärte Ziel, weil Kona erst gemacht werden soll für Jan Stratmann, wenn er das Podium in Reichweite hat. Und das fand ich auch eine starke Aussage, ehrlich gesagt.
Eine selbstsichere Aussage auch auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Also sehr professionell geht er das an und ja, freut sich auf Nizza. Strecke könnte ihm auf jeden Fall liegen und Spaß machen und dann kann er mit Billy Hirsch ins Trainingslager da fliegen.
Das denke ich auch, vor allem er auch ja auf so bergigeren Strecken wie zum Beispiel in Zell am See ja auch immer schon gute Leistung gezeigt hat. Und er ist ja auch eigentlich in allen Disziplinen richtig gut aufgestellt. Also er schwimmt gut, kommt eigentlich vorne immer mit aus dem Wasser, fährt gut Rad, vielleicht jetzt nicht auf Level von Laidlow, Dietlef, aber ich glaube, die sind doch noch mal einen Step über allen anderen. Aber schon gut auf dem Rad und laufen, jetzt ist er eine 2,39 gelaufen. Das ist auf jeden Fall eine solide Leistung.
Ja, es wäre so das, was man den kompletten Athleten nennt, was es mittlerweile eben einfach braucht. Also so eine Schwäche in einer Disziplin gibt es eigentlich nicht oder kann man sich nicht erlauben. Sollen wir schon zum Frauenrennen kommen?
Auf jeden Fall.
In Barcelona, genau. Da hat Marta Sanchez gewonnen vor Sarah Svensk und Henrike Güber. Marta Sanchez auch in Nizza gestartet, also die will es auch richtig wissen. Hat sich jetzt auf jeden Fall ausgezahlt. Nur 2 Wochen danach dann da das Ding zu gewinnen, finde ich ziemlich krass.
Auf jeden Fall, vor allem, weil das auch schon auch ihre dritte Langdistanz in diesem Jahr war. Ja. Die hat schon im April den Ironman South Africa gewonnen. Und dann ja, wie du gesagt hast, 2 Wochen nach Nizza dann die nächste Langdistanz zu machen, ist erstmal schon. Ja, allein das ist schon mal eine Herausforderung. Dann auch diese harte Strecke in Nizza, sich davon so schnell zu regenerieren.
Ja.
Hat man ja auch gesehen, so viele waren bei den Team 100-Rennen nicht am Start, die auch da am Start waren. Natürlich war das nur eine Woche später, aber da waren es nur Cat Matthews und India Lee. Ja, und jetzt gewonnen in Barcelona und schon das Ticket fürs nächste Jahr gesichert.
Alles richtig gemacht, würde ich sagen.
So kann man auch in die Offseason gehen.
Ja, definitiv. Das gilt auch für Henrike Güber, über die müssen wir natürlich auch ein bisschen sprechen, weil sie sich als deutsche Athletin auch schon für Kona 2025 qualifiziert hat. Sie auch eine von 3, außer ihr noch Laura Philipp und Anne Haug, die allerdings noch validieren müssen. Also sie hat sich da jetzt den Slot geholt, war schon 2022 als Age-Grupperin in Kona am Starten, ist da overall Zweite geworden, also hat da schon Erfahrungen sammeln können auf der Insel und auch für sie war jetzt Barcelona die dritte Langdistanz schon in diesem Jahr.
Ja, und da war schon die zweite Podiumsplatzierung, also beim Ironman Sweden ist sie Dritte geworden, jetzt in Barcelona Dritte. Hätte in Schweden tatsächlich auch den Slot noch für Nizza haben können,
genau.
Hat den dann aber abgelehnt. Der ist dann an Julia Scala gegangen, der quasi allerletzte Slot, den es noch zu haben gab für die WM. Und jetzt hat sie sich in Barcelona schon das Ticket fürs nächste Jahr gesichert.
Genau. Und dabei ist sie wie einige andere Athletinnen und Athleten auch kein Vollzeitprofi, also arbeitet nebenbei und das dann so abzuspulen, auch diese Wettkampfreisen und so, das finde ich immer ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, man muss halt gucken, dass du irgendwie alles unter einen Hut kriegst, so, ne? Also es ist schon sehr herausfordernd und ich frage mich auch manchmal echt, wie die das alles packen, dann auf diesem Leistungsniveau dann noch so den Sport ausüben zu können.
Ja, voll.
Ist schon sehr beachtenswert. Also Respekt vor dieser Leistung und Glückwunsch zum Slot auf jeden Fall.
Wir wissen natürlich nicht, wie da die Arbeitszeiten aussehen und so, wie viel Unterstützung es vom Arbeitgeber gibt und so, ist aber eigentlich auch egal, also Fakt ist, wenn man nebenbei noch irgendwie arbeiten muss und das ja auf jeden Fall koordinieren muss und dann das Training, die Erholung und dann eben noch irgendwo hinfliegen oder fahren, um dann das Rennen zu machen, um sich dann wieder zu erholen und so, das kann ich mir echt nicht vorstellen, wie das funktioniert, körperlich und aber auch mental vor allem.
Ja, wir hatten das ja auch bei Katharina Wolf, die ja auch in Nizza am Start war jetzt, die ja auch nebenbei ja noch Grundschullehrerin ist und da ja sich eigentlich mit ihrer Kollegin abspricht und da die Tage hin und her tauscht, wie es dann für sie passt, damit ja sie irgendwie zu Wettkämpfen fahren kann, mal übers Wochenende länger wegbleiben kann. Und für sie kommt halt auch Kona gar nicht in Frage, erstmal wegen der Reisekosten auch und weil das halt nicht in Schulferien fällt. Also sie kann halt nicht einfach mal 2 Wochen aus der Schule wegbleiben.
Das stimmt, ja.
Als Lehrerin und sowas alles kommt dann noch dazu und das muss man dann auch alles beachten, wenn man dann noch nebenbei berufstätig ist.
Ja, da könnte man sich nicht mal einfach so Urlaub nehmen.
Nee.
Ja, sollen wir über die lang angekündigten Strecken sprechen?
So lang waren die gar nicht, die Strecken, glaube ich.
Ja.
Ja, also die Strecken sind natürlich bei jedem Rennen irgendwie ein Thema. Jetzt kann man sich natürlich wundern, okay, dritte Langdistanz, 7 Stunden 28, ganz schön flott. Ist es auch, auf jeden Fall. Dann kamen natürlich direkt irgendwie die Stimmen auf, ja, aber die Radstrecke war doch viel zu kurz. Und die Laufstrecke war doch viel zu kurz. Und ja, natürlich waren die Strecken etwas kürzer. Die Radstrecke war nur 175 Kilometer lang, wenn man so die einzelnen Strava-Daten vergleicht. Die Laufstrecke ungefähr 41,4, also so 800 Meter zu kurz. Das sind natürlich schon ein paar Minuten, die da eingespart werden. Man könnte das jetzt natürlich genau ausrechnen. Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht 5-6 Minuten, vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, und Jan Stratmann wäre wahrscheinlich keine hohe 2,39 gelaufen bei einer vollen Marathondistanz, aber ja, da können wir jetzt gerne drüber diskutieren, ob das nicht einfach egal ist.
Ja, auf jeden Fall. Ist immer schwierig zu vergleichen, auch weil, also ich kenne kaum ein Rennen, wo die Strecken wirklich exakt die Länge haben.
Nee, vor allem so, wie es mal gedacht war. Also das geht ja dann noch mit Nachkommastellen, mit 180,2 Kilometer Rad und der Marathon 42,195 Kilometer, da hat man ja Glück, wenn das bei einem Straßenmarathon der Fall ist und so exakt passt.
Ja, genau, weil die Strecken bei Ironman-Rennen zum Beispiel sind ja auch nie so vermessen, wie das zum Beispiel bei einer Veranstaltung ist, die vom Deutschen Leichtathletikverband genehmigt ist, wo alles auf den Meter, auf den Zentimeter genau ausgemessen ist,
genau,
mit blauer Linie etc.
Ja. Und
das
auch so sein muss.
Genau, das gibt es ja im Triathlon einfach gar nicht. Da hat man einfach, ja, auf Honolulu die Strecken genommen, da hatte man die Strecken vom Honolulu-Marathon.
Ja.
Man hatte das Radrennen, was wirklich 180,2 Kilometer lang war und den Swim, den Rough Water Swim, der halt auch 3,8 Kilometer lang war oder 2,4 Meilen. Das hat man natürlich, wenn man dieses Rennen an andere Orte verlagert, nicht so in diesen Gegebenheiten, sondern nur halt auf Honolulu, vielleicht auf Big Island auch noch in Kailua Kona. Ich weiß nicht, wie da der Marathon ist.
Das weiß ich auch nicht.
Das könnte man vielleicht nochmal nachschauen. Aber ja, natürlich hat man nicht auf allen, auf allen Kontinenten diese Möglichkeiten und auch in Rot kennen wir das, wo ja Rot immer ausspricht, Magnus Dietl hat bei uns die Weltbestzeit aufgestellt. Mhm. Auch da ist die Radstrecke zu kurz, auch da ist die Laufstrecke zu kurz.
Ja.
Vielleicht nicht so gravierend wie in Barcelona jetzt, aber auch die Radstrecke mindestens um 2 bis 3 Kilometer und die Laufstrecke auch um ein paar hundert Meter.
In Frankfurt hatten wir es dieses Jahr auch, dass es eher nur so 175 Kilometer waren, eben aufgrund von Baustellen. Und das hat man gerade in so städtischen Gebieten, wo ja auch Barcelona dazugehört. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt da der Grund dafür war, dass die Strecke ein bisschen kürzer ist. Aber es gibt einfach Gründe, dass Strecken auch von Jahr zu Jahr verändert werden müssen. Und ja, dann ist halt die Wechselzone da, wo sie ist und man kann nicht einfach länger fahren.
Ja, das sieht man ja auch in Hamburg, wo quasi es jedes Jahr eine neue Radstrecke gibt.
Jedes
Jahr. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ja, man hat einfach nicht, und es gibt ja auch keine Richtlinien für diese Rennen. Also wie ich gesagt habe, zum Beispiel bei einem offiziellen Marathon, es gibt ja keine Richtlinien für Ironman-Rennen oder für Triathlons, dass es exakt das und das sein muss. Also diese Vergleichbarkeit ist die Frage, ob die überhaupt gegeben ist, ob man das überhaupt vergleichen kann, ob man das überhaupt vergleichen muss. Natürlich gibt es gab von der PTO mal, es gab eine Bestenliste zu den Weltbestzeiten oder zu den schnellsten Zeiten auf der Langdistanz. dann ist Christian Blumfeld in Cozumel gestartet, dann gab es diese Liste auf einmal nicht mehr. Mhm. kann man sich auch fragen, woran es gelegen hat. Das fragt man sich immer, aber natürlich ist es da auch noch eine andere Gegebenheit, dass die Schwimmstrecke halt strömungsunterstützt ist, dass dadurch halt einfach schnelle Schwimmzeiten zustande kommen. Und da ist die Radstrecke sogar 2 Kilometer länger. Ja, ist die Frage, ob es das wieder ausgleicht.
Da kommt jetzt die Überlegung nämlich.
Diese Vergleichbarkeit, ich glaube, man kann einfach nur die gleichen Kurse miteinander vergleichen. Und selbst dann ist es schwierig, weil dann hast du nochmal andere Wetterbedingungen so. Also es ist immer so die Frage, ob es überhaupt eine Weltbestzeit gibt, ob man eine Weltbestzeit braucht oder ob man sich einfach nur über die starke Leistung der Sportler freut. Wie auch jetzt bei Jan Stratmann, also Hut ab, die schnellste Zeit eines Deutschen bei einem Ironman. Egal, ob die Radstrecke jetzt zu kurz war oder nicht, macht erstmal so eine Langdistanz. Und das bei eurer dritten Langdistanz. Ja. Also,
ich frage mich da ehrlich gesagt auch, wie viel wert das den Profis selbst ist. Also Magnus Dietleff hat in Roth ja auch oft gesagt, Weltbestzeit, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, war mir eigentlich egal.
Ich habe vor 2 Jahren war das, als er quasi den ersten Streckenrekord in Roth aufgestellt hat. Ja. Da habe ich mit ihm das Post-Race-Interview geführt und dann habe ich ihn auch gefragt, wie ist das denn jetzt? Glaubst du, du hast die Weltbestzeit? Glaubst du, Christian Blumenfeld hat die Weltbestzeit? Und da meinte er dann noch, ach, das ist mir sowas von egal. Ja. Ich bin froh, das Ding hier gewonnen zu haben. Ja. Und jetzt in diesem Jahr hat er dann gesagt, ja, ich bin der Inhaber der Weltbestzeit, weil es auch vom Veranstalter immer so ausgerufen wurde. Aber selbst dann hat er es dann auch im Interview gesagt, ja, ich habe die Weltbestzeit. Christian Blumenfeld hat dann in einem anderen Interview gesagt, ich bin der schnellste Ironman aller Zeiten, was er auch ist.
Ja,
rein faktisch ist es das. Magnus Dietleff ist auch in Cozumel gestartet, war nicht schneller als Christian Blumenfeld. Mhm. Das kann man auch sagen. Naja, es ist schwierig, aber ich glaube, so eine Zeit lässt sich einfach gut vermarkten. Oder
ja klar, es mag ja am Ende auch dann jeder, gerade wenn du Profi bist oder wenn man Langdistanz macht oder Triathlon macht, man wird ja auch von Unbeteiligten gefragt, wie schnell warst du denn? Und dann sagt man halt was und dann das dann aber einzuordnen, dann gibt es leuchtende Augen, weil es wahnsinnig schnell ist oder so, aber was dann dazu geführt hat und so, kräht eigentlich kein Hahn danach.
Nee, weil wenn du sagst, keine Ahnung, ich bin in Nizza gestartet, ich habe 10 Stunden 30 gebraucht, das wäre auf einem anderen Kurs vielleicht eine 9,15 gewesen so. Es ist alles schwer vergleichbar, aber ich glaube, das lässt sich einfach gut vermarkten. Wie man es bei Jan Frodeno gesehen hat, kann man auch einen eigenen Wettkampf machen, um eine Weltbestzeit aufzustellen, wenn gerade nichts anderes passiert. Es ist einfach immer so ein Eye-Catcher, wenn es um einen Rekord geht, wenn es um die schnellste Zeit aller Zeiten geht.
Ja.
Das bewegt einfach Gemüter und deswegen, sie können ruhig wetteifern, ob es ein Ranking braucht, ist mal so in den Raum gestellt. Ich weiß es nicht.
Ja, also es führt ja offensichtlich auch zu Diskussionen. Jetzt auch hier bei uns haben wir ein paar Minuten drüber geredet. Du hast einen Artikel dazu geschrieben, den können wir gern verlinken in den Shownotes. Gibt es bei trimark.de. Bei den Frauen gibt es diese Diskussion halt nicht, ne? Weil da ist klar, es war noch niemand schneller als Anne Haug dieses Jahr in Roth. Auch nicht auf Cozumel, auch nicht sonst irgendwo anders. Da ist es relativ klar und da fragt ja auch keiner danach.
Ja, auf jeden Fall, weil ich war auch, also um noch ein bisschen auszuholen, Thorsten Radde von TriRating, der Mann der Zahlen und Statistiken im Triathlon hat, auf seiner Website immer noch eine Bestenliste, die er auch aktuell immer noch pflegt, hat da die Zeit von Christian Blumenfeld zum Beispiel aus Cozumel nicht auf Platz 1 gesetzt, sondern noch vor die Zeit von Magnus Dietleff, aber mit einem Stern markiert. Mhm. Die Zeit von Magnus Dietleff ist die mit der Nummer 1. Und er hat auch die Zeit von Christian Blumenfeld in diesem Jahr aus Frankfurt nicht inkludiert, weil auch da die Radstrecke um 5 Kilometer zu kurz war. Das heißt, 5 Kilometer sind zu viel, 2 Kilometer gehen in Roth.
Ja, das habe ich mich halt auch gefragt, wo ist denn dann diese Grenze?
Ja, weil wenn man nach World Triathlon-Regularien geht, dann ist eine Langdistanz, auch wenn du 3 Kilometer schwimmst, 91 Kilometer Rad fährst und 22 Kilometer läufst, weil es ist mehr als eine Mitteldistanz und ab dann ist es eine Langdistanz. Und das ist ja mal gar nicht vergleichbar oder auch, also das ist ja kein Maßstab. Also
Ja, genau. Und dass die Meisterschaften vom Weltverband zum Beispiel, wo am Ende 30 Kilometer gelaufen werden, das, also die fallen ja gar nicht rein in die Diskussion um eine Weltbestzeit. Ja. Da ist es dann irgendwie klar. Und bei 5 Kilometern wird diskutiert und bei 2 oder 3 Kilometern nicht. Also das ist irgendwie alles hinfällig.
Ja, Thorsten Rad hat dann gesprochen von Strecken, die viel zu kurz sind. Mhm. Also es gibt Strecken, die zu kurz sind und es gibt Strecken, die viel zu kurz sind.
Okay.
Ich glaube, Frankfurt in diesem Jahr und Barcelona sind da Strecken, die viel zu kurz sind und die fallen dann raus, aber Rot ist nur zu kurz und deswegen ist es noch dabei. Ja, wie du gesagt hast, bei den Frauen gibt es diese Diskussion gar nicht, weil es ist klar, Anna Haug ist die schnellste auf einer Strecke, die nur zu kurz war.
Ja.
Und deswegen passt es. Und bei den Männern wird diese Diskussion erst enden, wenn irgendein Athlet schneller als Christian Blumenfeld auf Cozumel außerhalb von Cozumel ist. Und ich glaube, so weit sind wir davon nicht mehr entfernt, weil Magnus Dietlef 7 Stunden 23 in Rot, das sind noch 2 Minuten.
Das ist
in
jeden
ein,
Fall,
zwei Jahren ist das erledigt.
Ja, auf jeden Fall in Reichweite. Und selbst wenn jemand auf Cozumel schneller ist als Christian Blumenfeld, die Diskussion ist dann noch nicht abgeschlossen, aber vielleicht ein kleines Stückchen weiter. Wir werden es jetzt hier auf jeden Fall leider nicht lösen können, so gern ich es würde.
Nee, ich glaube, man wird es nie lösen können.
Ja. Ich weiß aber selbst irgendwie gar nicht so, was ich da für eine Meinung zu habe. Es ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig, wer jetzt die Weltbestzeit hat. Also ich finde das auch mega beeindruckend und mich mit Rekorden zu beschäftigen und so, aber allein diese Diskussion, das ist so desillusionierend, finde ich. Und man denkt dann so, ach so, ist gar nicht so eindeutig und so einfach.
Ja, es ist schwierig. Also in jeder Sportart gibt es Rekorde und Weltrekorde.
Ja.
Nur im Triathlon nicht, habe ich das Gefühl. Weil weder auf der Sprint- und Kurzdistanz kannst du irgendwie sagen, oh, ich bin der Schnellste.
Ja.
Weil es ist einfach von den Strecken abhängig. Bei den 100 Metern hast du nur 100 Meter. Bei den 400 Metern hast du nur 400 Meter.
Das ist auch sehr, sehr klar abgegrenzt.
In einem Triathlon hast du alles.
Ja.
Also da kann ja wirklich alles passieren. Also ist die Frage, ob man das überhaupt braucht. Braucht man einen Rekord im Triathlon? Aber ja.
Allein für die Diskussion glaube ich schon.
Ja, es lässt sich auch vermarkten, wie wir gesagt haben. Also wahrscheinlich schon. Anna Haug hat einen.
Anna Haug hat definitiv.
Sonst lege ich mich nicht fest, aber das, Anna Haug hat einen.
Das können wir hier so festlegen. Ja, hast du dazu noch abschließend was zu sagen?
Ich glaube, ich habe schon genug gesagt. Ich möchte mich da nicht weiter zu äußern.
Okay.
Lest den Artikel.
Wir verlinken den Artikel, da kann man auch gerne noch drunter kommentieren.
Schreibt gerne eure Kommentare unter den Artikel, schreibt eure Kommentare hier unter den Podcast, wenn ihr den vielleicht bei YouTube hört oder sonst geht auf YouTube auf unseren Kanal Triathlon Insider und schreibt.
Bei Spotify kann man, glaube ich, auch
bei
Kommentare
Spotify,
schreiben.
Ja, dann schreibt eure Kommentare bei Spotify. Sagt uns gerne eure Meinung zu dem Thema, braucht man eine Weltbestzeit oder nicht? Hat jemand eine?
Die Mailbox ist natürlich auch nach wie vor freigeschaltet. Da auch gerne durchklingeln. Um nochmal zurückzuspringen, wir haben über die Qualifizierten gesprochen, die schon für die WMs 2025 qualifiziert sind, allerdings über einen noch nicht und das ist Andreas Dreiz.
Genau, jetzt kommt vielleicht ein bisschen überraschend, Andreas Dreiz hat man vielleicht schon länger nicht mehr irgendwie wirklich gehört im Triathlon. Er hatte ja diesen schweren Radunfall bei der Ironman WM 2022 in St. George.
Ja.
War dann auch lange im Krankenhaus und musste behandelt werden. Dann ist er jetzt wieder zurück, quasi erfolgreich in dieser Saison, nachdem er ja in den letzten beiden Jahren vielleicht ein bisschen auch hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben ist. Er hat auch in seinem Instagram-Post geschrieben, dass er jetzt wirklich erleichtert ist, endlich mal wieder zu zeigen, was er drauf hat und dass die letzten Jahre wirklich nicht einfach waren. Er hat beim Ironman Chattanooga den dritten Platz belegt und hat somit den Slot geholt und ist damit der dritte Deutsche, der für die WM in Nizza im nächsten Jahr schon qualifiziert ist.
Genau, und er hat aber noch nicht genug, weil nächstes Wochenende startet er beim Ironman Malaysia.
Ja, wenn die Form stimmt. Dann sollte man das auch ausnutzen.
Ja, definitiv.
Ja.
Vielleicht hat er Marta Sanchez gefragt.
Das kann sein. Auch jetzt, das sind auch 2 Wochen jetzt, ne?
Ja.
Das passt. Ja, dann. Ja, also dieses Jahr wirklich wieder erfolgreich, vor allem in der zweiten Hälfte. Ist auch beim 73 in Tschechien Zweiter geworden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob er damit auch den Slot schon geholt hat fürs nächste Jahr in Marbella. Würde mich aber für ihn freuen, wenn er das hat, denn Marbella hat er schon gewonnen. Also das sind doch schon mal gute Vorzeichen.
Ja. Ja, also kann ich verstehen, dass man da in so eine Krise rutscht, gerade als Profi, wenn man dann verletzungsbedingt einfach lange Pause machen muss und die anderen machen aber weiter und man beobachtet so das Geschehen oder beobachtet es mit Absicht vielleicht auch nicht und ja, hat dann vielleicht so das Gefühl, da überholt zu werden und nicht so richtig hinterherzukommen und nicht den Anschluss wieder finden zu können.
Ja, also hat geschrieben, er hat sich selbst gefragt, ob er noch das hat, worauf es ankommt. Also das hat, was es braucht, um an der Weltspitze mitzuspielen. Er hatte immer gute Resultate auch in den letzten Jahren, aber nicht wirklich so ein Durchbruch. Ich glaube, das war jetzt für ihn auch endlich wieder ein Durchbruch und so ein Motivationsboost, dass er sieht, okay, es geht noch, ich hab's noch drauf.
Ja.
Ist schneller gelaufen als Sam Long.
Oha.
Also das musst du auch erstmal schaffen.
Ja.
Also das, da freue ich mich drauf. Und ja, ich bin gespannt, was er am Wochenende in Malaysia reist.
Mhm. Wie würde es dir da gehen in der Situation?
Ja, also eigentlich bin ich ja gerade in so einer Situation, würde ich sagen, verletzungsgeplagt. Natürlich ist es schwierig und man fragt sich auch, muss ich das jetzt noch weitermachen? Will ich das noch weitermachen? Warum mache ich das eigentlich alles? Ja, aber irgendwie ist es auch dein, vor allem als Profi, ist es ja auch irgendwie dein Leben.
Ja.
In diesem Moment. Und wenn du jetzt vielleicht nicht direkt einen Backup-Plan hast, dann musst du auch erstmal gucken, dass du wieder zurückkommst und dass du dranbleibst, auch wenn es mental vielleicht sehr schwierig ist und man auch keinen Bock hat, irgendwann mal wieder zurückzukommen. Aber man macht es halt einfach.
Ja, und selbst wenn man einen Backup-Plan hat, sagt man ja auch nicht einfach, ja, okay, ich kann noch das und das machen, ich hänge jetzt die Profikarriere an.
Ja, auf jeden Fall. Also war ja auch bei Franz Löschke zum Beispiel der Fall, der ja schon 2022 oder 2021, ich weiß es gar nicht mehr genau, kurz vorm Karriereende stand, weil einfach ihm die finanziellen Mittel gefehlt haben, um das fortzuführen, und hat dann nach Händering nach Sponsoren gesucht, hat sie dann zum Glück auch gefunden und hat dann erst in diesem Jahr seine Karriere beendet. Also so kann es auch gehen.
Ja.
Ist natürlich, ja, wie gesagt, schwierig, aber irgendwann klappt es dann auch mal wieder, wie man jetzt gesehen hat bei Andreas Dreiz, und das ist doch immer wieder schön zu sehen.
Auf jeden Fall, wir sind gespannt, wie es in Malaysia läuft. Warm ist es auf jeden Fall.
Davon kann man ausgehen.
Ja, ich habe schon gesehen, er hat ein Video gepostet oder eine Insta-Story, wo er da mit dem Rad rumfährt und die Affen sitzen an der Seite und gucken zu.
Ja, 32 Grad Lufttemperatur. Das angenehm. Ist doch ein bisschen wärmer als hier im verregneten, obwohl gerade scheint die Sonne.
Es ist überhaupt nicht verregnet.
Heute Morgen war es verregnet.
Ja.
Hamburg. So.
Haben wir noch was oder sollen wir einen Deckel drauf machen?
Ich glaube, so viel haben wir gar nicht mehr, weil am Wochenende ist auch eigentlich nur der Ironman Malaysia.
Genau, und dann geht es natürlich mit ganz, ganz großen Schritten auf die nächste Ironman-WM zu, auf Hawaii. Die erste Ironman-WM des Jahres ist gefühlt noch überhaupt nicht lange her und ich bin das immer noch am Verarbeiten, die Erlebnisse, die ich in Nizza sammeln durfte, und es geht direkt wieder weiter. Und ja, wir haben heute erfahren, dass tatsächlich knapp 300 deutsche Athleten da am Start sein werden, und wenn ihr hier zuhört und dabei seid, dann haben wir noch was für euch. Ihr könnt euch nämlich klamottentechnisch eindecken für den Flug und für die Insel mit unserer Kona-Kollektion. Es gibt T-Shirts, die könnt ihr vor Ort auf jeden Fall gut gebrauchen. Pullis haben wir auch, die könnt ihr vor Ort nicht so gut gebrauchen, aber definitiv für den Flug. Da ist es immer kalt, man sollte sich warm anziehen, wenn man sich nicht erkälten will. Genau, das verlinken wir gern in den Shownotes, deckt euch da ein. Und ja, nächste Woche übernehmen, glaube ich, wieder Frank und Nils. Las Vegas T100 ist auch noch eine Woche davor. Da reden die beiden nächste Woche dann drüber. Und dann würde ich sagen, sind wir raus damit.
Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören, auch von meiner Seite.
bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.